Fühlst du dich beim Yoga-Unterrichten manchmal unsicher, obwohl du eigentlich alles richtig machst? Dann ist mein neuer Wochenend-Workshop von Unsicherheit zu innerer Überzeugung diesen November in Berlin genau das Richtige für dich. Wir gehen dorthin, wo herkömmliche Weiterbildungen aufhören. Wir lösen die tiefer liegenden Blockaden, die dich klein halten. Für mehr Vertrauen, mehr Leichtigkeit und ein Unterrichten, das sich endlich wie du selbst anfühlt. Finde mehr Informationen auf peaceyoga.de oder schreib mir einfach direkt. Und jetzt viel Spaß bei der nächsten Podcast-Folge. Wie kommt es jetzt, dass so viele Menschen denken, dass Jivamukti-Yoga nur laute Musik und Schwitzen eigentlich ist? Das liegt daran, dass wir laute Musik zum Beispiel manchmal einsetzen, um vielleicht auch die Sinne etwas zu überfordern. Mein Lehrer David hat immer gesagt, um uns absichtlich in eine stressige Situation zu versetzen. Nicht nur durch laute Musik, vielleicht auch durch herausfordernde Asanas. Denn so können wir in einem geschützten Rahmen üben, was uns ja im Alltag sehr, sehr häufig passiert, nämlich, dass wir uns unter Stress fühlen, durch äußere Umstände zum Beispiel. Willkommen zu einer neuen Folge von Ist das noch Yoga? Vom Suchen und Finden der Erleuchtung. In dieser Folge heute möchte ich gerne ein weit verbreitetes Vorurteil angehen. Ein Vorurteil und auch etwas, das ich schon häufig in Klassen gesehen habe. Nämlich das Vorurteil, Jivamukti-Yoga ist einfach nur Schwitzen zu lauter Musik. Denn so scheint es ja auf den ersten Blick, wenn du schon mal in einer Jivamukti-Yoga-Klasse warst oder vielleicht davon gehört hast oder gelesen hast, dann taucht häufig auf, dass da ja sogar Techno oder elektronische Musik gespielt wird, dass viele Jivamukti-Yoga-Lehrende ein Headset benutzen, um ihre Stimme zu verstärken, dass alles so wahnsinnig unnatürlich ist, dass man dazu noch schnelle Bewegungen macht, weniger Erklärung, es ist heiß im Raum, man schwitzt und dazu noch dieser donnernde Bass aus den Boxen. Und ja, das kann natürlich von außen betrachtet in manchen Jivamukti-Yoga-Klassen genau so passieren. Und gleichzeitig ist es doch nicht das, was Jivamukti-Yoga ausmacht. Und diese Folge ist nicht nur eine Erinnerung daran, an dich als Jivamukti-Yoga-Übende, denn vielleicht magst du ja die laute Musik, vielleicht magst du das Heiße, dass du schwitzt, dass du angeschränkt bist, dass du dynamische Asana-Sequenzen übst, dass du Dinge übst, die eigentlich für deinen Körper viel zu schwer sind, weil du die Herausforderung liebst, damit du sehen kannst, dass noch so viel mehr dahinter steckt und dir vielleicht auch erlauben kannst, dieses dahinterstehende noch mehr in deine Praxis und in dein Erleben zu integrieren. Aber es ist auch für dich vielleicht als Jivamukti-Yoga-Teacher eine Person, die genau das liebte, das Teacher-Training gemacht hat und jetzt denkt, oh, das ist alles, was es braucht, laute Musik und anstrengende Asana-Sequenzen und schon vermittle ich die Jivamukti-Yoga-Methode. Dann würde ich mich freuen, wenn diese Folge auch für dich ein Impuls, eine Inspiration ist, eine Erinnerung daran, dass Jivamukti-Yoga so viel mehr ist. Vor nicht allzu langer Zeit habe ich in einem informellen, ganz privaten Rahmen mit meiner Lehrerin Sharon Gannon sprechen können und sie hat gesagt, dass für sie die Jivamukti-Yoga-Methode eher eine Idee, eine Essenz ist, die in allem wieder zu entdecken ist. Jivamukti-Yoga als Idee, als Essenz könnte sogar in einer Ballettstunde oder vielleicht auch, und das habe ich jetzt hinzugefügt, in einer HIIT-Trainingsklasse wieder zu finden sein. Das heißt also, es geht nicht um bestimmte Abfolgen, um ein bestimmtes äußeres Konstrukt, um bestimmte Werkzeuge, die da sind, sondern eher um einen inneren Kern, ein Gefühl, eine Idee, ein Konzept, das ich in verschiedenen Arten und Weisen ausleben kann. Die Jivamukti-Yoga-Methode, wenn du vielleicht noch nicht so tief eingestiegen bist, ist eine Methode, die von meinen beiden Lehrern Sharon Gannon und David Life in den 80er Jahren gegründet worden ist. Sie waren beide Künstler und hatten philosophisches Interesse, waren Performance-Künstler und hatten irgendwann genug, vor anderen zu stehen und etwas vorzumachen, sondern wollten es mit anderen gemeinsam erleben. Außerdem hatten sie Lust, all das, was Yoga ausmacht, Meditation, Chanting, Yoga-Philosophie, Sanskrit und Asana zusammenzubringen und in eine Klasse zu packen, anstatt immer nur getrennt voneinander alles zu betrachten. Und so kam es, dass es im Laufe der Zeit immer mehr methodische Dinge gab, die sie aufgeschrieben haben, um Jivamukti-Yoga an andere weitergeben zu können. Unter anderem die fünf Säulen, über die ich ja auch schon gesprochen habe, nämlich Ahimsa, Gewaltlosigkeit, Bhakti, die Hingabe an etwas Göttliches, Nada, die Arbeit mit dem Klang, der Vibration, Shastra, die Arbeit mit Schriften, mit Sanskrit, die Beschäftigung zum Beispiel mit dem Yoga Sutra oder der Hatha Yoga Pradipika und Dhyana, die Meditation, die Übung, sich zu konzentrieren, zu fokussieren und Innenschau zu halten. Wenn man jetzt diese fünf Säulen anschaut, dann wirkt es auf den ersten Blick gar nicht so verständlich, wie man von dort zu anstrengenden Asana mit lauter Musik kommen kann. Und du hast recht, Asana ist keine der fünf Säulen. Und gleichzeitig ist Asana in vielen Jivamukti-Yoga-Klassen die Grundlage, das Fundament. Asana dient hier als Werkzeug, um diese fünf Säulen erlebbar und erfahrbar zu machen. Damit es also nicht nur ein Blabla, ein Reden über Dinge wird, sondern etwas, das wir mit unserem Körper erleben können. Und dieses Erleben mit dem Körper im Yoga ist natürlich ein sehr tantrischer Ansatz oder ein Ansatz, den wir auch im Hatha-Yoga finden, dass also zum Teil komplexeste, esoterische, mystische und philosophische Ideen erlebbar gemacht werden sollen oder projiziert werden auf den Körper, zum Beispiel die Chakras. Ja, die Chakras sind ja nur ein Modell, die wir aber versuchen mit dem Körper zu erleben, damit das Ganze etwas fühlbarer werden kann und nicht nur mit dem Intellekt erfasst wird. Die Jivamukti-Yoga im Laufe der Zeit hat sich natürlich auch gewandelt. Ja, und es war nicht immer gleich. Wenn du heute Yoga-Klassen mit Sharon Gannon anschaust, zum Beispiel auf Jivamukti Yoga Digital, kannst du gerade eine sehr aktuelle finden und Klassen von vor 5, 10 oder 20 Jahren, dann wirst du sehen, dass es dort Unterschiede gibt. Die Essenz aber, die ist immer die gleiche geblieben, nämlich Yoga als Weg zur Erleuchtung, Yoga als Weg zu Samadhi, Yoga als Weg zu einem Gefühl vollkommener Einheit, Yoga als Weg als Erinnerungsstütze, dass wir selber Teil des großen Ganzen sind. Teil des Kosmischen, Teil des Göttlichen, wie auch immer du das dann nennen magst. Und in einer Jivamukti-Yoga-Klasse passiert ja so viel mehr als nur laute Musik und Schwitzen. Wir singen oft Mantra, wir haben immer eine Meditation, wir haben immer ein langes Shavasana, das ja wirklich die Übung, die Vorbereitung zum Sterben ist. Allein also diese Idee von Shavasana ist ja eine, die so viel mehr ist als nur ein körperliches Workout. Es ist tatsächlich ja ein Work-in. Und genauso sollte auch der Rest der Yoga-Klasse ein Work-in sein. Eine Arbeit mit dem Inneren. Wie kommt es jetzt, dass so viele Menschen denken, dass Jivamukti-Yoga nur laute Musik und Schwitzen eigentlich ist? Das liegt daran, dass wir laute Musik zum Beispiel manchmal einsetzen, um vielleicht auch die Sinne etwas zu überfordern. Mein Lehrer David hat immer gesagt, um uns absichtlich in eine stressige Situation zu versetzen. Nicht nur durch laute Musik, vielleicht auch durch herausfordernde Asanas. Denn so können wir in einem geschützten Rahmen üben, was uns ja im Alltag sehr, sehr häufig passiert, nämlich, dass wir uns unter Stress fühlen, durch äußere Umstände zum Beispiel. Und so können wir trainieren, wie wir damit umgehen. Welche Hilfsmittel und Werkzeuge haben wir in uns drin? Zum Beispiel den Atem, Drishti, den fokussierten Blick oder überhaupt unsere Gedanken, Mantra vielleicht, um uns aus diesen stressigen Situationen herausziehen zu können und fokussieren zu können, sodass wir nicht von ihnen mitgerissen werden und ohnmächtig sind. Eine andere Idee von lauter Musik könnte es auch sein, überhaupt unsere Sinne wieder einzusetzen in der Praxis, sodass die Jivamukti-Yoga-Praxis eine Multisensational-Erfahrung wird, eine Erfahrung, die alle Sinne anspricht. Und ich glaube, dass wir häufig denken und hoffen, dass die Yoga-Praxis etwas ist, das uns abschaltet. So würden wir uns vor den Fernseher setzen, um abschalten zu wollen, also nichts mehr passiert. Aus meinem Verständnis heraus ist aber genau das Gegenteil der Fall. Die Yoga-Praxis möchte, dass wir uns wieder anschalten, dass wir unsere Sinne so sehr verfeinern können, dass wir das Kosmische, das Göttliche hören, sehen, schmecken und wieder fühlen können. Der Weg dorthin funktioniert aber ausschließlich darüber, dass wir uns erlauben, überhaupt wieder zu fühlen. Und das kann auch bedeuten, dass wir Wut fühlen oder Ärger oder Frustration, die manchmal durch so eine laute Musik entstehen kann. Oder überhaupt durch eine intensive Musik, denn Musik kann so viele, viele Gefühle in uns auslösen. Sei es, dass wir einen Song hören, an den wir uns erinnern, wo wir irgendetwas sehr, sehr Schönes, aber auch etwas sehr, sehr Trauriges erlebt haben. Und dennoch diese Gefühle mit auf die Matte zu bringen, nicht durchzuatmen, sich nicht wegzuatmen oder wegzubewegen davon, sondern all diese Dinge willkommen zu heißen und zu integrieren, denn sie sind ein wichtiger und wertvoller Teil von uns und von unserem Leben. Genauso ist es mit anstrengender Asana-Praxis, die uns zum Schwitzen bringt. Wenn wir anfangen zu schwitzen, vor allem dieser Moment kurz davor, ja, du machst gerade wieder Vedrasana 2, stehst im Krieger Nummer 2 und bist kurz davor, dass es in dir drin so heiß wird, dass du merkst, jetzt kommt gleich das Wasser aus der Haut heraus. Dann haben wir oft diesen Moment, wo wir kurz zurückschrecken, wo wir gerade in diesem Moment was trinken müssen, gerade in diesem Moment schnell auf Toilette gehen müssen, gerade in diesem Moment eine Pause machen, damit bloß nicht ein Gefühl, ein Empfinden entsteht. Vielleicht, weil wir schon lange nicht mehr gefühlt und empfunden haben. Und genau das zu beobachten, ist auch ganz wunderbar. Und es wird die Zeit brauchen, die es braucht, damit wir uns wieder darauf einlassen können. Daran ist aber nicht die Yoga-Praxis schuld oder die Anstrengung der Asana oder die laute Musik oder die dynamische Sequenz. Daran ist niemand schuld, sondern es ist einfach nur eine Momentaufnahme dessen, was im Außen passiert und was das mit uns im Innern macht. Vielleicht kannst du also das nächste Mal, wenn du in einer Jivamukti-Yoga-Klasse bist und davon irgendwie genervt bist von diesen Dingen, dieses Genervtsein als eine Chance betrachten, es zu beobachten, es Teil von deinem Erleben und deiner Yoga-Praxis werden zu lassen, Teil deiner bewegten, angestrengten, von lauter Musik untermalten Meditation, die dort auf der Matte passiert. Jetzt zur anderen Seite. Jivamukti-Yoga braucht keine laute Musik. Jivamukti-Yoga braucht auch nicht unbedingt schweißtreibende Asana. Jivamukti-Yoga mit seinen 5 Säulen kann ganz wunderbar mit einfachsten Sequenzen funktionieren. Mit einfachsten Sequenzen, in denen wir atmen, uns bewegen, uns auf unsere höhere, kosmische, göttliche Intention fokussieren, bei der vielleicht inspirierende, aber doch sanfte und seichte Musik spielt. Und so können wir das gleiche Erleben haben oder ein ähnliches Erleben von Yoga wie mit der lauten Musik und den schnellen Asana-Sequenzen. Jivamukti-Yoga ist also nicht abhängig von bestimmten Verhalten in einer Klasse. Und das ist ja das Wunderbare, dass alle Jivamukti-Yoga-Klassen gefärbt sind durch die Lehrenden, die es unterrichten, und alle werden einen unterschiedlichen Fokus legen. Wenn du jetzt zu den Jivamukti-Lehrenden gehörst, die immer laute Musik machen, die es immer heiß brauchen, die immer die beschlagenen Scheiben brauchen, dann kann es sich lohnen, auch mal etwas anderes auszuprobieren und zu sehen, wie kannst du dein Instrumentarium als Yoga-Lehrende so erweitern, dass du auch mit subtilen, sanften und vermeintlich einfachen Übungen einen ähnlichen Effekt entstehen lassen kannst. Und umgekehrt, wenn du zu denen gehörst, die genau das immer machen, vielleicht kannst du dich mal selber herausfordern und etwas lautere Musik spielen und diese Scheiben zum Beschlagen bringen und gucken, was dann passiert, um dein Repertoire als Lehrende zu erweitern und auch deine mentalen möglichen Grenzen, die du dir vielleicht selber gesteckt hattest, als Jivamukti-Yoga-Lehrende erweitern. Ich würde mich freuen, wenn diese Folge dich als Jivamukti-übende Person oder lehrende Person inspiriert und einen Impuls setzt, deine gesetzten Grenzen zu hinterfragen und eventuell diese Grenzzäune bildlich gesprochen mal zu versetzen, um einen größeren Raum, einen größeren Erfahrungsschatz mit in deine Yoga-Praxis oder deinen Yoga-Unterricht zu bringen. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du sie mit anderen teilst. Sowieso bin ich dir dankbar, wenn du meinen Podcast abonnierst, so verpasst du auch nie die nächste neue Folge.